sagt, na ja, denn warum denn nicht? Ich meine, Erneuerbare sind ja immer gut. Und Kalle sagte, nee, Solar ist was anderes. Und das war der wunderbare Auftakt zu meiner, ich nenne es mal, Reise, in dem ich eben halt mit, ich glaube, so um die 30 Leuten gesprochen habe, die also wirklich Solarpioniere sind, die teilweise schon seit den 70er Jahren dabei sind.
Und wir können das hinkriegen und wir wissen alle, dass es auch scheitern kann. Und es macht aber nichts. Wir haben es hier gezeigt. Andere haben es in anderen Bereichen gezeigt, dass wir was können. Und da ist das Sonnenmärchen ein super Beispiel.
Siehe da, plötzlich landete 1974 im Münchner Olympiastadion zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein außerirdischer Kundschafter.
Hallo und willkommen zum PV Magazine Podcast. Heute geht es mal nicht um Technik, auch nicht um einzelne Geschäftsmodelle, aber vielleicht könnte man sagen, dass es heute um das ganz große Geschäftsmodell geht, nämlich wie Solarenergie die Welt verändert. Und es geht um ein Buch. Das mag jetzt vielleicht alle hier überraschen, aber es geht um ein Buch, was jetzt herauskommt und in dem das nämlich in einer ganz spannenden Art beschrieben wird. Wir haben zwei Gäste dazu, nämlich den Buchautor Michael Bukowski. Hallo Michael.
Hallo Michael.
Genau, zwei Michael, da müssen wir gleich gucken, dass wir nicht zu durcheinander kommen. Und wir haben den Herausgeber, Karl-Heinz Remmers. Das ist ein ganz alter Bekannter in der Branche und auch für uns, denn du warst ja bis 2015 auch unser Herausgeber. Hallo Kalle.
Ja, hallo Michael.
Das Buch Deutsche Sonnenmärchen, wie wir die Solarenergie zum weltweiten Erfolg gemacht haben, von Michael Bukowski, ist am 6. November im Ökom Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kann im Buchhandel oder auf der Webseite www.sonnenmärchen.de für 19 Euro bezogen werden. Auf der Webseite finden Sie auch Hör- und Leseproben sowie die Möglichkeit, mit dem Autor eine Lesung zu vereinbaren.
Euer Buch heißt das, oder vielmehr Michaels als Autor und du als Herausgeber, euer Buch heißt das Deutsche Sonnenmärchen, wie wir die Solarenergie zum weltweiten Erfolg gemacht haben. Michael, wie bist du zu der Solarenergie gekommen und zum Sonnenmärchen?
Also das ist eine ganz einfache Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, indem ich nämlich Kalle, Karl-Heinz Remmers, der hier mit uns sitzt, ich glaube so Mitte 2023 über den Weg gelaufen bin bei einer Veranstaltung. Es war die Atomausstiegsparty bei Ecosia. Ich kam mit Kalle ins Gespräch und Kalle sagte, man müsste mal ein Buch über die erstaunliche deutsche Solargeschichte schreiben. Und ich war so mitteleuphorisiert, weil ich war zwar Fan von erneuerbaren Energien im Allgemeinen, aber ich habe gesagt, na ja, denn warum denn nicht? Ich meine, Erneuerbare sind ja immer gut. Und Kalle sagte, nee, Solar ist was anderes. Und das habe ich damals nicht verstanden. Und das war aber der wunderbare Auftakt zu meiner, ich nenne es mal, Reise, während der ich mich dann wirklich da reingebohrt habe und nicht nur in Form von Lektüre, historisch, was war denn da los in den 70ern, in den 80ern und so weiter, sondern indem ich eben halt mit, ich glaube, so um die 30 Leuten gesprochen habe, die also wirklich Solarpioniere sind, die teilweise schon seit den 70er Jahren dabei sind. Also der ein oder andere ist inzwischen über 80 und immer noch rüstig und mit dabei. Und im Laufe der Zeit habe ich langsam angefangen, so zu ahnen, was Kalle wohl meinte mit dem Solar ist was anderes.
Kalle, da frage ich dich gleich mal, warum ist Solar was anderes?
Naja, Solar ist deshalb was anderes, weil es auch von den erneuerbaren Energien die Energieform ist, die am besten sozusagen von ganz klein bis ganz groß angewendet werden kann. Und die man prinzipiell auch im größten Teil unseres Planeten anwenden kann. Ne? Also das ist für mich immer das Besondere. Das heißt, man kann als Mensch im Grunde genommen mit einem Solarpanel und einer Batterie in vielen Teilen der Erde einfach komplett allein seinen Strom machen und muss dafür nicht mal irgendwie Fachkraft sein oder sowas. Und das kann in der Form keine Energieform. Ja? Und das ist für mich eine der Besonderheiten. Und das andere Besondere ist natürlich, dass die Menge von Energie, die die Sonne uns jeden Tag auf dem Erdball bringt, ja, die ist natürlich auch quasi uneinholbar von allen anderen. Und ja, das sind so die Besonderheiten, die ich so hauptsächlich sehe auch. Und es ist damit aus meiner Sicht auch die, ja, nennen wir es demokratischste Energieform oder vielleicht auch gesellschaftlich breiteste Energieform, die überhaupt jemand einsetzen kann.
Das zeigt sich ja heute vielleicht auch daran, dass man ja auch in den Baumarkt gehen kann und sich das kaufen kann, wenn man es nicht so groß haben will zumindest. Aber das heißt ja noch nicht, dass man sich auch wirklich begeistern kann für die, jetzt sag mal, für die Technikgeschichte. Es ist ja nicht nur Technologieentwicklung, auch das Handwerk kommt ja vor. Warum denkst du, dass das für alle interessant sein kann?
Wir haben unter anderem den Titel auch deswegen so gewählt. Du hattest mich ja eben auch nach dem märchenhaften Aspekt gefragt. Das Märchenhafte war für mich einmal meine eigene Reise, das zu entdecken sozusagen. Und den Titel, den wir uns dann ausgesucht haben, eben Deutsches Sonnenmärchen, ist ja logischerweise eine bewusste Assoziation zum deutschen Sommermärchen, weil wir das eben auch entsprechend öffnen wollen für eine publikumstaugliche Geschichte. Ob es funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Aber die Geschichte ist so ungewöhnlich und gerade, ich glaube, gerade jetzt wieder, wie wir das in den 90er Jahren schon hatten, wir haben ja momentan wieder eine Stimmung im Land, wo man denken könnte, wir können uns eigentlich alle, lassen was sein, gehen wir alle zur Endzeitparty oder sowas, ne? Also, das ist natürlich nicht ganz unberechtigt, weil wir haben ja erhebliche Probleme in diesem Land, aber die hatten wir schon immer. Also, und wir haben halt eine gewisse Neigung dazu, alles ein bisschen zu arg schwarz zu malen. Und wenn ich mir jetzt diese Geschichte angucke, diesen Spirit, nur mal ein Beispiel, ein Zitat von Andreas Bett, der ist heute einer der beiden Leiter vom Fraunhofer ISE, der sagt, selbst heute, 40 Jahre später, spürt er diesen besonderen Spirit der Solarszene noch an seinem Institut. Ja? Und dieser besondere Spirit kommt für mich ganz wesentlich einmal daher, dass ganz viele verschiedene Leute, also aus ganz vielen verschiedenen Milieus, am selben Strang gezogen haben, die eigentlich gar nicht sonst irgendwie als gesellschaftliche Bewegung einheitlich greifbar wären oder sowas. Und trotzdem sind die über Jahrzehnte dran geblieben und es war auch still, es war eine stille Bewegung im Sinne davon, dass es jetzt keine große, charismatische Anführerfigur gab mit einem I have a dream oder sowas, sondern so ein stilles, aber Jahrzehnte währendes We have a dream. Und dass das in Deutschland hier angeschoben wurde, dass wir sozusagen der weltweite Geburtshelfer dieser Technologie sind, ist schon eine zauberhafte Geschichte, von der ich mir vorstellen kann, dass sie durchaus auch für ein Mainstream-Publikum interessant ist. Also im Sinne von, hey Leute, lasst mal wieder Bock haben auf was, lasst mal machen statt meckern.
Ist das was, worauf man stolz sein kann? Ist das deine Idee, Kalle oder Michael?
Ja, vielleicht. Also ja, ich denke, dass man darauf stolz sein kann. Ich meine, das ist ja, ich glaube, wir sind ja aus einer Generation, die mit diesem Stolz auf Deutschland an vielen Stellen immer wieder ein Problem hatte oder hat oder was auch immer. Aber für mich ist es ganz klar, ja, das haben wir super gemacht. Und ich finde, das Interessante dabei ist ja, dass wir das auch alle gemeinsam am Ende gemacht haben. Weil im Endeffekt den großen Durchbruch haben wir ja deshalb erreicht, weil alle, also auch die das bis heute blöd finden, im Prinzip das gemeinsam auch finanziert haben. Ja? Also durch das Erneuerbare Energiegesetz haben wir Deutsche im Prinzip den Anschub gemacht und gesagt, okay, wir sind jetzt hier bereit, Geld zu investieren, um halt eben die teuerste Energieform des Planeten auf den Weg zu bringen und sie zur billigsten zu machen. Und das ist aber sowas von gelungen. Und das funktioniert im Land, das funktioniert global. Das ist also tatsächlich etwas, darauf kann man stolz sein, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Und ich sage immer gemeinsam, auch in Runden, in einem, ja, vielleicht in einer lokalen Bürgerrunde irgendwo, wo auch große Skeptiker drin sitzen, dass man sagen kann, ja, kann man einfach mal 30 Sekunden lang stolz drauf sein. Dann können wir ja gemeinsam weiter auch meckern oder was auch immer. aber ich glaube auch, was man daraus auch ziehen kann, ist, und der Michael hat das erwähnt, dass wir dieses der kranke Mann Europas und all diese Sprüche ja schon in mehreren Wellen immer wieder uns selbst um die Koppe gehauen haben. Und gerade in der Zeit, als sozusagen das Sonnenmärchen richtig Fahrt aufnahm, hatten wir Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, gab es eine Staatsverschuldung, die immer größer wurde und all die, viele dieser Dinge, die heute gerade für die Jüngeren zum ersten Mal auch in den Ohren bimmeln und Angst machen, hatten wir alles schon und wir haben in der Zeit gezeigt, dass man etwas, was viele als extrem unmöglich oder unwahrscheinlich oder was immer bezeichnet haben, dass wir das umgesetzt haben. Ich glaube, das war auch einer der Gründe für mich, da im Prinzip hier die Geschichte nochmal aufzuschreiben, auch aus externer Sicht aufschreiben zu lassen. Das haben wir halt hier hingekriegt und das kann auch jede andere Generation in jedem anderen Bereich hinbekommen. Also es soll nicht zu amerikanisch klingen im Sinne von, ja, ja, you can make it und no problem und you have to just und bla bla bla. Nee, machen wir eine deutsche Version davon, das ist die, ja, wir können das machen. Und wir können das hinkriegen und wir wissen alle, dass es auch scheitern kann. Und es macht aber nichts. Wir haben es hier gezeigt. Andere haben es in anderen Bereichen gezeigt, dass wir was können. Und da ist das Sonnenmärchen ein super Beispiel. Und deshalb war auch die Idee zu sagen, naja, schreiben wir es mal ein bisschen anders auf. Also wir haben jetzt hier bewusst keine Chronik aufgeschrieben. Ja, wir haben auch nicht versucht, in jeden Schritt, der da irgendwo in Feinverästelung gegangen ist, irgendwie hier reinzubringen. Das wollen wir vielleicht versuchen rund um das ganze Thema der Website und der anderen Medien, die wir damit bespielen wollen, in Zukunft noch zu machen. Aber jetzt ging es erstmal darum zu sagen, lass uns mal so fluffig aufschreiben, dass es vielleicht auch jetzt eine andere Generation und man kommt Mensch mit komplett anderem Zugang auch mal liest und mal mitnimmt und sagt, okay, ja, machen wir mal 5 Minuten nicht schlechte Laune, sondern gute Laune und in den 5 Minuten können wir ja dann auch mal hier was bewegen.
Deswegen hast du ja, Michael, vermutlich auch die erzählende Person gewählt. Das ist ja jemand, der aus dem All kommt. Wen stellst du dir da vor?
Das führe ich mal lieber nicht aus. Das machen wir in dem Buch ja auch nicht. Die Frage stand ja nur im Raum, wie Kalle es gerade gesagt hat. Da kann ich gleich dran anknüpfen. Wie können wir das denn, diese Geschichte mal so erzählen, dass man nicht ein Fachbuch oder eine Industrie- oder Technologiegeschichte liest und auch eine Perspektive einnehmen, die der Größenordnung angemessen ist. Und ja, irgendwann saß ich da und dachte, warum kann denn sich jemand von ganz weit draußen mal da drauf gucken, von ganz weit oben? Und dann, siehe da, plötzlich landete 1974 im Münchner Olympiastadion zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein außerirdischer Kundschafter. Mit einer gesunden Portion Neugier, aber ohne irgendwelchen Ehrgeiz, weder sich selber zu beschreiben, noch um sich irgendwie bei uns hier einzumischen, sondern der ist völlig inkognito unterwegs und guckt sich das halt über 5 Jahrzehnte lang an, was wir hier machen. Und sein einziges Interesse eigentlich besteht darin, dass es eine universale Regel im Universum gibt, die besagt, dass jede Zivilisation, die es im Laufe ihrer Entwicklung nicht schafft, irgendwann die Energie ihres Sterns und ihrer Sonne zu nutzen, die geht unter, ganz einfach. Und das interessiert ihn. Und der sitzt im Prinzip da und hat einen großen XXL-Eimer Popcorn vor der Nase und guckt sich eben halt an, was wir hier so treiben.
Und sieht er das auch als Erfolgsgeschichte, was wir hier treiben?
Oh, das will ich eigentlich nicht so richtig spoilern.
Aber ich fände es schön jetzt für unsere Zuhörer, die vielleicht mit der Solargeschichte noch nicht so per Du sind, kurz mal zusammenzufassen, worin die Erfolgsgeschichte der Solarindustrie besteht für dich. Vielleicht gerade, Michael, für dich, wo du von außen kommst, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen.
Also ja, da gibt es ganz erstaunliche Phänomene. Also einmal, wie wir schon angesprochen hatten, das aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, dass genauso konservative Physiker wie Hippie-Ingenieure, Handwerker, Tüftler, Landwirte und so weiter aus allen Ecken blieben Leute immer dran. Das ist schon einmal sehr ungewöhnlich. Dann die Frage, warum denn bitte bei uns in Deutschland? Also wir sind jetzt nicht gerade als besonders sonnenverwöhntes Land bekannt. Warum genau fand das hier statt? Es gab ja auch, es haben sich auch andere Länder damit beschäftigt und wir waren ja nicht, also wir haben es ja auch nicht erfunden, sowas wie Photovoltaik zum Beispiel kann man ja auch nicht erfinden, das kann man nur herausfinden. Also das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen, was eben halt auch dazu führt, dass die für mich jetzt als Außenstehender die spannende Auflösung gern hinten raus, also wir haben den Rückblick in dem Buch und wir haben den Ausblick, was diese Entwicklung jetzt für unsere Zivilisation überhaupt bedeutet und bedeuten kann. Also das Potenzial, was da drin steckt, ist enorm. Ich will mal eine Frau aus der Solarbranche zitieren, und zwar die Anna Astorgia von Max Solar, die sagte, vielleicht werden wir in Deutschland ja mal auf unsere Solargeschichte so stolz sein, wie die Griechen auf die Errungenschaften ihrer Antike. um mal ein gewisses Kaliber aufzufahren.
Nur gut, ich meine, das lesen wir oder darüber schreiben wir ja auch bei PV Magazine ständig. Es wird ja die wichtigste Energiequelle sein, wenn weltweit das sich jetzt weiterentwickelt, so wie wir das prognostizieren. Aber du hast gerade gesagt, das ist doch ganz erstaunlich, dass das in Deutschland stattgefunden hat. Hast du auch eine Begründung gefunden, warum das in Deutschland stattgefunden hat?
Also nachdem ich mich 2 Jahre damit beschäftigt habe, habe ich keine Begründung dafür gefunden. Keine Idee, warum bei uns, ob es hier in irgendeiner Form die Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen dafür gab, überhaupt nichts. Deswegen, das macht das auch ein bisschen so zauberhaft. Es war einfach tatsächlich so, warum auch immer.
Ich würde ja mal eine These wagen. Du hast ja gesagt, ihr beide habt euch getroffen auf der, ich würde mal sagen, Jubelveranstaltung zum Atomausstieg. Hat das vielleicht kann Kalle dazu was sagen, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass hier ja auch die Anti-AKW-Bewegung sehr stark war?
Ja, also für mich hat das definitiv was damit zu tun. Ja. Das ist aber, wie soll man sagen, das ist aber nicht, das erklärt es nicht alles. Also das ist eine der Zutaten, die da dazu kam und die dazu geführt hat, dass es eine ganze Menge von technisch begeisterten Menschen gab, die gemerkt haben, dass das mit der Technologie, mit der Atomkraft als Alternative für die fossile Energiewirtschaft halt doch mindestens schwierig ist, beziehungsweise es schlichtweg einfach große Risiken aufwirft und vor allen Dingen hohe Kosten und alle möglichen Sachen entstehen. Und so ist das, gilt das ja auch für mich. Also ich meine, ich war ja früher als Jugendlicher auch absolut atombegeistert. Ja? Und habe mir immer so die, es gab immer dann so ein Buch, das hieß Das neue Universum. Da wurde dann eben so ein Jahrbuch irgendwie seit den 20ern immer dargestellt, was so in Technik und so alles vorangeht. Und das habe ich mir auch trotz geringer Budgets immer jedes Jahr gekauft. Ja? Und da stand auch was über Solarenergie drin. Aber das war dann eher so, sieht ja ganz spannend aus, aber ob das was wird, ja, naja, das, weil das alles total in Anfängen war. Und ja, Atomkraft, ja, boah, das ist schon cool. Und damals hat man ja dann auch in den Donald Duck und seine Kumpels hatten ja dann den Daniel Düsentrieb, den super Erfinder, und der hatte halt natürlich ein Auto mit Nuklearantrieb. Ne? Und die Begeisterung war riesig. Und bei mir persönlich war es dann so, dass ich halt auch damals gemerkt habe, als das in Harrisburg mit dem Atomkraftwerk fast richtig in die Hose gegangen wäre, auf gut Deutsch zu sagen, dass da ja dann doch anscheinend auch in den ach so sicheren Atomkraftwerken westlicher Bauart Probleme entstehen können. Und gut, dann 96 mit Tschernobyl, 86 natürlich, Entschuldigung, war dann bei mir auch so, dass ich dachte, oh weia, das ist jetzt aber nicht gut. Und das ging dann aber bei meiner Atomeuphorie auch nicht im ersten Moment vorbei mit der Atomeuphorie, sondern das, was mich dann in der Zeit danach auch ganz klar dazu gebracht hat, zu sagen, ich muss was anderes mitentwickeln, weil wenn ich nichts anderes habe, dann kann ich ja nur auf diese Karte setzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die heutige Diskussion, Jahrzehnte später. Hätten wir nichts anderes, um CO2 zu vermeiden, dann müssten wir auf die Atomkarte setzen mit all ihren massiven Risiken und Kosten. Aber wir haben jetzt was anderes und das ist uns halt gelungen. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Also bei mir ist es damals wirklich umgesprungen von Atomkraft fern zu wir müssen was anderes entwickeln. Als mir bewusst wurde, wie sehr im Prinzip diese Probleme der radioaktiven Verseuchung hier in Mitteleuropa, also 3000 Kilometer weg von Tschernobyl, versucht wurden, unter den Teppich zu kehren. Und wie sehr auch dann versucht wurde, Land auf, Land ab, die Menschen aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, in der ich nicht aktiv war, ne? Also das ist nicht meine Bewegung gewesen, die Menschen zu kriminalisieren, nur weil die im Prinzip sich gegen die Verwendung einer Technik ausgesprochen haben. Und für mich wurde es dann immer absurder zu sehen, mit welchen martialischen Polizeiaufgebot der Staat gegen seine Bürger vorgegangen ist. Und zwar immer und immer wieder, nur weil die im Prinzip gesagt haben, hey, wir wollen hier gegen dieses Atomkraftwerk demonstrieren. Was natürlich auch dort in kleinen Teilen zu einer Radikalisierung geführt hat, aber auch in einer Form absurd war, die für mich damals als Jugendlicher nicht nachvollziehbar war. Und ich mir gedacht habe, Moment, wir leben hier in einem freiheitlich-demokratischen Staat und die Menschen machen hier eine Demonstration und dann werden die da in einer gewalttätigen Art und Weise zusammengeschlagen und kriminalisiert, um eine Technologie durchzudrücken, die offenbar so schlecht ist, dass sie im Endeffekt solche martialischen Aufmärsche hat. Und man könnte sich jemand vorstellen, dass 1000 Polizisten den Weg freiknüppeln für ein Windrad, das aufgestellt wird, oder dass 5000 Polizisten den Bau eines Solarparks beschützen. Ich meine, das ist die Dimension, über die wir hier reden. Und das ist auch die Dimension, wenn darüber gesagt wird, naja, man darf ihm hier nicht sagen, was man denkt, oder man wird hier beim Wort abgeschnitten. Ja? Guck da mal in die Geschichte, was damals wie passiert ist. Und heute kann jeder auch natürlich eine Demo machen gegen eine Windanlage. Und wenn die jemand blockiert, wird man dann irgendwie miteinander reden und wird versuchen, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Oder man baut sie nicht. Aber man wird nicht 5000 Polizisten mit Hubschrauber ranschaffen, um eine Technologie durchzuknüppeln, die im Endeffekt sich auch in der Folge als extrem gefährlich und störanfällig erwiesen hat und bis heute all ihre Versprechungen, die sie damals immer gemacht hat, nie erfüllen konnte. Auch weiterhin nicht kann, immer teurer wird. Und also für mich war das auch die richtige Entscheidung zu sagen, ich suche nach was Neuem und ich bin auch wirklich glücklich, dass es uns gelungen ist, die Solarenergie als viel, viel stärkere, viel menschenfreundlichere und auch viel nachhaltigere Möglichkeit so billig zu machen, dass wir sie auch global jetzt so anwenden können und sie deshalb die Nummer eins ist.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, warum eigentlich hier. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Anti-AKW-Bewegung, aber was ich mich ja auch frage ist, also wie weit muss man denn zurückgucken, dass es Leute gab, die gesagt haben, wir glauben, das kann gehen mit der Solarenergie. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, das war jetzt auch eher jetzt 80er, 90er Jahre, also ich hätte damals nicht geglaubt, dass es geht mit der Solarenergie. Und ich glaube nur ganz wenige. Vielleicht Michael, du hast ja mit vielen gesprochen. Also wann gab es da welche?
Ja, das war natürlich eine Frage, die ich allen gestellt habe, wann sie den Eindruck hatten, dass das was werden kann. Weil es war ja eine sogenannte Weltraumtechnologie. Das hatte ja die NASA benutzt für ihre Satelliten, weil das dort funktionierte, das Budget dafür war vorhanden. Aber das war ja noch in den 80ern, kostete, glaube ich, ein Solarmodul so viel wie ein VW Golf oder sowas. Das war ja für Privatpersonen fast undenkbar. Und dementsprechend habe ich gerade gefragt, wann war denn der Moment für dich oder für sie, an dem das tatsächlich anfing, realistisch zu werden und nicht mehr ausgelacht wurde als Spinnerei von so ein paar komischen Freaks oder sowas? Unterschiedliche Antworten, also spätestens logischerweise, spätestens natürlich mit der Einführung des EEG. Das war klar. Also ich glaube, so ungefähr in den 90ern wurde das langsam akut, dass immer mehr Leute dachten, das könnte jetzt langsam wirklich was werden. Und das ist aber immerhin ja auch erstaunlich, wenn man ja trotzdem 2 Jahrzehnte schon dran geblieben war an der ganzen Geschichte und der Weiterentwicklung der Technologie. Und ab dem EEG spätestens haben, glaube ich, dann wirklich alle Land gesehen. Das hat sich ja auch sehr schnell abgezeichnet, dass das auch unter anderem, was eine erstaunliche Geschichte auch ist, dass das erneuerbare Energiengesetz ja ein Exportschlager ist, ne? Also,
wobei, da würde ich ja sogar denken, dass das vielleicht damals, also klar, in der Szene dann so gesehen wurde. Aber wenn ich zurückdenke, ich meine, wir hatten lange Zeit noch das offizielle Ziel 80% Erneuerbare, weil mehr geht ja überhaupt nicht. Das heißt, dass man wirklich gesagt hat, man kann alles mit Erneuerbaren machen. Noch nicht heute, auch nicht sofort, aber in absehbarer Zeit. Hat ja noch lange gedauert.
Na, die Frage war jetzt erstmal, skaliert die Photovoltaik?
Okay.
Also ob man jetzt 100%, also oder ob und wann man 100% erneuerbare Energien hat und wie das mit der Energiewende genau aussehen soll, ist nochmal ein anderer Punkt. Also dass nur erstmal die Photovoltaik zum Massenmarkt und zur günstigsten Energieform werden kann. So, dass das richtig skaliert. Das ging dann schon los. Da haben wir ja auch viele erzählt, die Anfang der 2000er Jahre in China waren und sich angeguckt haben, was da los war. Und die kamen halt zurück und haben gesagt, also sie haben eine riesige Halle gesehen, das ist heute völlig normal in China, das war aber damals schon noch nicht ganz gewöhnlich, Anfang der 2000er. Und einer kam zurück, ich glaube Lars Podlowski war es, der meinte, der war völlig geflasht, weil es ist so klar, die Chinesen haben ganz klar sich entschieden zu sagen, da geht's lang und das machen wir groß. Und damit war klar, dass man die Photovoltaik zum Skalieren bringen kann. Aber die Chinesen haben sich auch unser EEG angeguckt und gesagt, das in der Art bauen wir nach für uns.
Du hast ja vorhin die Griechen erwähnt und jetzt die Chinesen erinnern mich jetzt an die Griechen, nicht weil ich glaube, dass die Chinesen die Griechen sind, sondern eher wir. Was bleibt denn von der Solarenergie in Deutschland, wenn man sich das jetzt anguckt? Es wurde ja angestoßen und jetzt ist aber alles, die ganze Produktion ist in China.
Ja, das ist die Perspektive, an der wir natürlich jetzt auch mit dem Buch wieder auch in der breiteren Öffentlichkeit rütteln wollen. Weil es ist verdammt viel in Deutschland und es ist vielleicht sogar breiter denn je. Ja? Klar, natürlich ist es so, dass damals, und ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch wenn man den Schritt nach China macht, dass quasi dadurch, dass mit dem Erneuerbaren Energiegesetz angereizt und aber auch von den, ja, Menschen aus der ganzen Umgebung getragen, so eine Firma wie Q-Cells auf einem Acker in Bitterfeld-Wolfen erstmals Zellen produzieren konnte nach ein paar Monaten Vorlauf, wenn man so will, die besser und auch günstiger waren als all das, was die Konzerne vorher gemacht haben. Ja? Und das natürlich mit dem deutschen Maschinenequipment, dass das natürlich diese Initialzündung auch war für das, was dann Lars Podlowski in China gesehen hat. Wo nämlich dann andere, wie zum Beispiel dann in dem Fall Sandtech und der Dr. Xi, es geschafft haben, seine Regierung, seine Investoren zu überzeugen, zu sagen, hey, wenn die das in Deutschland hinkriegen, auf der grünen Wiese und dadurch an der Technologie, an Konzernen vorbeispringen, die das teilweise lange Zeit gemacht haben, auch extrem viel Geld reingesteckt haben, ja auch parallel dazu das weitergemacht haben in der Zeit. Ich glaube, das ist ja auch wichtig zu erwähnen, dass große Konzerne hier, zum Beispiel der Winfried Hoffmann aus der ganzen Umgebung hier von Nukem und der RWE Solar, Schott Solar, wie sie alle hießen, da auch viel Geld reingesteckt haben. Aber dieses zündende Element, was ja ausgelöst war durch einen Vorlauf, der ja auch schon mehrere Jahrzehnte hier war, war in dem Moment, wo hier in Deutschland die ersten Fabriken entstanden und quasi aus den kleinen Fertigungen die ersten Richtung Gigawatt pro Jahr strebten. Und das hat quasi dann auch einen Wert ausgelöst. Und ich war gerade letzte Woche, sage ich jetzt mal bewusst, ich glaube in der innovativsten Modulfertigung, die wir im Planeten momentan haben. Ja, also ich wiederhole das jetzt nochmal, die innovativste Modulfertigung des Planeten, die steht nämlich jetzt wieder in Deutschland. Und das ist in Zwenkau bei Leipzig, bei Opus Mobility. Und warum ich da so euphorisch bin an der Stelle ist, nein, das ist nicht die größte Modulherstellung der Welt und nein, die ist auch nicht darauf ausgelegt auf 3 Millionen Module im Jahr, aber sie ist in der Art und Weise, wie sie jetzt die Zellen verarbeitet und wie sie damit auch eine völlig neue Art von Modulen hinsichtlich Verschattung und all diesen Dingen möglich macht, ist sie das innovativste Produkt. Und Mobis Mobility, kann man ja im Namen schon hören, die konzentrieren sich jetzt erstmal auf die Fertigung für diese Vehicle Integrated PV. Und zeichnen jetzt im Prinzip den Weg weiter. Und das Interessante dort, wenn man da reinguckt in die Fabrik, dann ist der Maschinenpark eine Mischung aus deutschen, europäischen und chinesischen Produkten. Und die Entwicklung ist aber eine deutsche und auch mit chinesischen Partnern. Das ist etwas, was es in der Welt von Schwarz und Weiß nicht geben dürfte, nämlich dass es jemand gibt, und das ist ja da der Gründer, der Robert Händel, ja, der seit 2012 erfolgreich Millionen Solarmodule in China fertigt und als Deutscher mit langer Nase und seinen taiwanesischen Partnern dort Marktführer im Bereich von diesen Spezialmodulen geworden ist. Und das gibt es alles noch und es gibt auch weiterhin verdammt viel Fertigung und Vorfertigung rund um die ganze Leistungselektronik und. Und auch nochmal einen Blick wegzuwenden, wir produzieren aber Strom, das ist unser Produkt. Und unser Produkt ist ja nicht, dass wir hier ein Modul machen, ja, sondern unser Produkt ist Strom in der Regel, ja, aus dem wir dann im Prinzip andere Energie machen. Und ich sag mal so, wir bauen gerade einen aktuellen Solarpark und selbst bei dem Solarpark jetzt rein von dem Investment sind 60% made in Germany oder made in EU, obwohl die Module und die Wechselrichter aus China kommen. Und über die Laufzeit von 30 Jahren sind 85% der Wertschöpfung, die da entstehen, dann bei der Stromproduktion made in Germany. Also muss man nochmal sich überlegen, wenn man immer sagt, okay, ja, und ich habe die Phantomschmerzen auch, ja. Mir geht es auch so. Ich fände es auch viel, viel cooler, wenn diese riesigen, gigantischen Fabriken jetzt hier stehen würden. Und ich hatte letzten Donnerstag, als ich da in die Fabrik reingelaufen bin, echt zitternde Knie, weil das war das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, wo ich wieder sowas angeguckt habe, was wir damals in den Nullerjahren in Serien gemacht haben. Ja, da gab es eine Eröffnung nach der anderen. Und dann bin ich da reingegangen und dachte, wow, ist geil. Ja, so das. Das, also so, und ja, wird das ein Erfolg? Wir werden das sehen, ob das ein Erfolg wird. Aber es ist halt auch so, dass auch in dem Bereich, von dem man sagt, es ist alles weg und alles kaputt, ist halt falsch. Und das sehen wir ja auch, sonst dürfte es ja auch eine Firma wie SMA gar nicht mehr geben. Ja? Also als Leistungselektronikhersteller und andere, die in dem Bereich wie Kostal und Fronius und wie sie auch alle heißen, die im deutschsprachigen Raum dort unterwegs sind. Und es gibt ja auch weiterhin eine ganze Reihe von Solarmodulproduktion, ja, die sind eher sehr klein oder sehr spezialisiert in Europa. Und ich glaube ja auch schon, dass hier auch viel Potenzial ist für weitere Fertigungen. Wobei man dabei aber auch gucken muss, zusammen muss, was ist der Punkt, an dem ich einsteige. Damals war es ja so, okay, Konzerne geben alles auf in den 90ern, dann gab es Solon, dann gab es Solarfabrik und plötzlich gab es auch wieder Modulfertigung in Deutschland. Und daraus kam dann später Q-Cells und Airsol und wie sie alle hießen, Sunways war ja der erste, der an die Börse gegangen ist mit Zellen aus Konstanz. Das sind alles Dinge, die im Endeffekt damals entstanden sind, okay, der eine räumt das Feld und ich habe was anderes und wir sind jetzt in einem viel, viel größeren, weit entwickelten Markt global. Und so eine These zu sagen, hey, das ist jetzt hier alles gelaufen in der Fertigung, also die würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also aber ich glaube, was man unterschreiben muss, ist, dass man einen anderen Approach machen müsste, jetzt, wenn man das noch wieder stärker haben möchte. Kann man sich auch entscheiden, dass man das nicht will, sondern dass wir weiter in der Anwendung bleiben. Ich habe die Zahlen genannt. Also es ist die Frage, Michael, passt irgendwie nicht. Also was ist geblieben? Es ist größer denn je, es ist stärker denn je. Die Firmen, die da sind, können mehr denn je. Und die, die in der Fertigung sind, die haben sich ein paar echt coole Gedanken gemacht, um dort auch wieder mehr zu tun. Und ich glaube, da ist auch noch mehr drin. Wir müssen halt da quasi auch den Blick auf das wenden, was wir können. Und wo wir dann auch sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht besetzt. weil das die Kollegen in China halt eben mit mehr Ernsthaftigkeit und mehr politischem Support auch machen. Aber es gibt in dieser riesigen Technologieanwendung so viele Felder, die wir da auch weiter besetzen können, sodass für mich das Sonnenmärchen ja jeden Tag stattfindet. In der Umsetzung und jetzt mit den Batterien in der Umsetzung ist der helle Wahnsinn. Also.
Und jetzt auch mit dem Buch. Michael, wen würdest du so als Haupt, wen siehst du alles als Leser für das Buch? Also kann man auch sagen, dass das ein Weihnachtsgeschenk ist für die Familie oder ist das eher für die Kollegen? Wie?
Ja, also ich würde sagen, für die Kollegen ist es sowieso, Kolleginnen und Kollegen sowieso, weil wir von einigen auch gehört haben, dass sie selbst als Solarexperten meinten, hui, da steht ja ein paar Sachen drin, die habe ich so noch nicht gewusst. Also das ist wahrscheinlich aber auch normal, wenn man 5 Jahrzehnte zusammen. Das
findet ja auch im Generationenwechsel statt jetzt.
Ja. Genau, aber ich würde zum Beispiel auch sagen, das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für vielleicht, sagen wir mal, eine junge Frau, deren Onkel sehr Diesel- oder Atomfixiert durch die Gegend läuft, um da mal einen anderen Wink mitzukriegen. Ne? Um das nicht auch immer gleich wieder alles ausdiskutieren zu müssen, aber zumindest mal eine andere Perspektive.
Mhm. Red ruhig weiter.
Nee, das war es eigentlich schon. Also die Frage, ob das funktioniert, die stellen wir ja mit diesem Buch auch, um nochmal den Bogen zu ganz vorhin zurückzuschlagen. Es ist ja tatsächlich, es ist eine nicht so bekannte deutsche Wirtschaftswundergeschichte, die parallel zur Entwicklung der Autoindustrie und zum Maschinenbau und so, wo eher klammheimlich stattfand. Also als es dann den Knick gab, das haben dann alle mal kurz mitbekommen und seitdem denken alle, huch, wir haben sowas wie Solarenergie, Wirtschaft, Branche, Technologie Deutschland gar nicht mehr. Aber wie Kalle das ja gerade ausgeführt hat, ist eine Frage der Interpretation, was wir noch haben. Aber diese Wirtschaftswundergeschichte oder dass wir uns auch zu Recht, sagen wir mal, als Solarweltmeister, so weit haben wir es gebracht, dass China übernommen hat, ist ja jetzt erstmal unbenommen. Das ist eine Geschichte, die soll der Mainstream auch, also wenn er denn möchte, wirklich wissen. Es lohnt sich. Es wäre schade, wenn die Leute das gar nicht kennen.
Und wo kann man es erhalten, das Buch?
Da überall, wo es Bücher gibt. Ganz, ganz überraschend.
Okay. Das heißt, ihr seid in ganz normalen Buchläden und
genau.
Sozusagen als wirklich die Solarbranche kommt in die ganz normalen Buchläden. Und es ist erschienen beim Ökom Verlag, habe ich gesehen.
Ökom
Verlag. Und Ökom. Kostet wie viel?
19 Euro.
Und am 18.19. ist ja hier in Berlin wieder das Forum Solar Plus als ja, nach wie vor größte nicht-technische Konferenz, die jetzt ja von Conexio veranstaltet wird, rund um das Thema Solarenergie und breiter. Und für die Besucherinnen und Besucher gibt es auch noch ein bisschen eine Überraschung rund um das Sonnenmärchen auf dem Forum.
Dann können wir auch gleich sagen, du hast ja auch, das hatte ich vorhin in der Ankündigung nicht erwähnt, aber du hast ja auch das heutige Forum Solar Plus gegründet, damals vor ungefähr,
als es in EG losging. Ja, es sind ja jetzt 25 Jahre, die Kollegen jetzt da auch feiern. Das ist ja damals entstanden, weil es vorher nur technische Konferenzen gab und auch eher nur in Schwarz und Weiß gedruckt wurde. Und weil wir dann gesagt haben, naja, es wird mal Zeit, dass wir mal in Umsätzen, in Arbeitsplätzen und Michael hat es gesagt, das solare Wirtschaftswunder anders kommunizieren. Und dadurch ist die Veranstaltung in Berlin entstanden, weil wir auch Richtung Politik, Finanzwelt und Medien wollten. Und ja, es ist schön was draus geworden. Wie gesagt, ich bin dort seit 7 Jahren sozusagen als Unternehmer raus. Das machen die Kollegen von Conexio, die zur Solar Promotion gehören, also die auch die Smart AI machen. Und Sonnenmärchen wird dort auch eine gewisse Rolle spielen und noch dort zu finden sein.
Glaubt ihr eigentlich?
Für alle, ja. Und nur ganz kurz ergänzend, für alle, die nicht da vor Ort sein können, man kann bei unserer Landingpage, bei unserer Website sonnenmärchen.de jetzt das Buch vorbestellen. Das kommt am 6.11. raus. Und Hörprobe und Leseprobe gibt es natürlich auch. Also es kommt auch gleichzeitig als Hörbuch raus.
Es gibt jetzt einen Punkt, den fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast, nämlich auch eine Wirtschaftswundergeschichte aus Deutschland. Ich meine, eigentlich müsste das doch auch vielen Leuten gefallen, die jetzt gar keine Berührungspunkte mit der Solarenergie haben, weil es ja Leute gibt, ich meine, die Protagonisten sind ja Leute, die glauben an das, was sie tun, die ziehen das durch, die bauen was auf. Denkt ihr, dass ihr damit andere überzeugen könnt, die heute immer noch skeptisch sind?
Also ich denke, wir können auf jeden Fall mal darstellen, was hier passiert ist, auch rein unternehmerisch passiert ist an vielen Stellen. Und wir stellen das in einer Art und Weise dar, die halt eben auch sich schnell liest. Ne? Wie gesagt, ist nicht der Versuch, einer Chronik in dem Sinne. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also ich hatte jetzt gerade gesehen, dass auch gerade ein neues Buch erschienen ist über den Aufstieg und Fall der Deutschland AG und dass Deutschland AG ja da dafür stand, für das, den deutschen Kooperatismus, ja, also all die Siemens und wie sie alle hießen dieser Welt. Und ich habe mir das Buch auch bestellt, ist noch nicht erschienen, also es ist eigentlich erschienen, aber noch nicht da. Und ich fand das interessant, weil dort in einem Interview mit dem Autor habe ich gehört, wie der dann auch gesagt hat, naja, der wurde dann gefragt, warum haben die denn das gemacht? Also warum ist Siemens da so abgegangen auf das, was er getan hat, oder Mannesmann, wie die alle hießen. Und dann hat er gesagt, ja, weil die dran geglaubt haben und weil die das machen wollten und weil die das teilweise auch fürs Land machen wollen, weil da ja Patriotismus groß war. Und da habe ich so gedacht, wo er das erzählt hat, jo, das passt auch auf mich und das passt auf viele der anderen Unternehmer, die ich kennengelernt habe. Und das ist kein Schritt anders heute oder jetzt in der Solarwirtschaft, als es damals war, als die Deutschland AG entstanden ist, von dem wir heute ja auch vielfach sagen, weil, oh, das sind ja diese alten grauen Männer aus Momo oder sowas, ja, die da im Prinzip ja auch in dem Film dann und dem Buch entsprechend ja, sagen wir, karikiert wurden als etwas Negatives, aber die haben ja ein riesen Wirtschaftswunder damals aufgebaut aus Deutschland, was ja wirtschaftlich total hinten dran war, gegenüber England viel gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, dass das eigentlich im Grunde genommen für alle, die was gestalten wollen, die was machen wollen, die sich auch was trauen, eigentlich immer das Gleiche ist. Also ob die Medizintechnik nach vorne bringen, ob die Top-Leistungen in ihrem Bereich der Kunst und Kultur erbringen wollen oder was auch immer, dass sie immer so einen inneren Antrieb haben, der weit über das darüber hinausgeht, zu sagen, man will da irgendwie reich werden. Also das ist es nämlich nicht. Und das war es, glaube ich, auch bei den Machern vor 150 Jahren auch nicht oder vor 100 Jahren, sondern die glauben an eine Sache und die bringen die durch. Und das ist ja auch das, was ich bei vielen meiner Kollegen sehe und was ich aber auch glaube, dass es wichtig ist, dass man das aufzeichnet. Und Michael hat es gesagt, wir haben ja dieses sonnenmärchen.de, weil unsere Idee schon ist, und wir wollen jetzt mal gucken, wie die Resonanz dazu auch ist, dass das Buch auch mal so ein Aufschlag ist, dass man mehr von den Geschichten noch erzählt. Und das passt natürlich alles nicht in ein Buch rein und ist auch in den heutigen Medien nicht mehr unbedingt die einzige Darreichungsform, sodass wir eigentlich also auch sehen, so sagen, hey, liebe Leute, es sind tausende Geschichten unerzählt. Und es sind auch bei weitem nicht alle Leute, die irgendwann mal eine Rolle gespielt haben, in dem Buch erwähnt, weil das auch gar nicht geht. Und weil Michael ja auch im Prinzip gesagt hat, okay, er geht jetzt mal den Leads nach und guckt mal zu, wie eine grunde Geschichte entsteht. Aber das wollen wir halt eben versuchen, auch über diese multimedialen Ideen in den nächsten Jahren noch zu ergänzen, um mal zu schauen, wo die Reise hingeht. Ja? Um einfach gute Beispiele, gute Geschichten zu haben. Und eins ist nicht drin, was wir nicht haben auf der Webseite oder in dem Buch. Wir reden nicht über diesen Niedergang, der dann 2012 dann im Endeffekt ja große Teile der damals in Solarindustrie, also der Fertigung, kaputt gemacht hat und viele Teile der Branche, weil darüber ist genug geredet worden, sondern reden wir darüber, über diesen Aufbruch und was treibt die Leute an und auch vielfach, was machen die Leute denn heute eigentlich, ja, weil es ist ja nicht so, dass die Geschichte zu Ende ist, sondern es gibt ja noch viel zu tun und ich sag mal, die Gegenbewegung haben wir ja auch weiter und also das ist ja uns auch wichtig, dass also diese Geschichte keine Nabelschau in der Vergangenheit ist, die dann irgendwo endet und wo auch unbedingt jeder Name erwähnt werden muss. Nein, den Anspruch haben wir nicht. Sondern wir wollen Beispiele geben und wir wollen das so darbieten, dass vielleicht dann auch noch mehr kommt und man noch mehr von guten Geschichten erzählen kann.
Und wenn man noch mehr wissen will, dann muss man jetzt das Buch lesen, würde ich mal sagen, auch um zu erfahren, was der unbekannte Beobachter aus dem All am Schluss von der ganzen Entwicklung hält. Vielleicht gibt er ja sogar eine Prognose, wie es weitergeht, dass die Erde es geschafft hat.
Na, wie gesagt, das will ich nicht verraten, aber ich würde noch kurz ein Wort eben dazu sagen, warum es sich auch für jede und jeden lohnen kann, das Buch zu lesen, weil es ja, wie gesagt, nicht ein Fachbuch ist, sondern weil es vor allen Dingen hinten raus, also nach dem Rückblick auf die Geschichte hinten raus, also so geht es mir persönlich, es macht erstaunlich gute Laune zu sehen, was diese Technologie bewirkt, also was für einem... Also ich habe es neulich mal so gesagt, dass das, was ich jetzt als Außenstehender und auch als Laie sehe, wenn ich mir die ganzen guten Nachrichten angucke, die mal jetzt nicht unbedingt in den Medien so präsent sind, das kommt mir so vor wie eine industrielle Revolution auf Speed. Also es wird ja so viel erfunden und entwickelt und so weiter, dass ich zum ersten Mal, seitdem ich mich mit dem Thema Krise dieser Welt beschäftige, das Gefühl habe, da dreht sich was im großen Bogen in die richtige Richtung. Also wir betreten ein Zeitalter des energetischen Überflusses sozusagen und was da alles draus folgt und so weit mehr über Energie hinausgeht, ist, also da wird mir mitunter im positiven Sinne schwindelig. Und das würde ich gerne weitergeben an alle, die vielleicht jetzt nach diesem Gespräch Lust haben, mal ins Buch reinzugucken, weil das ist das, was für mich auch das Märchenhafte ist, dass das macht einfach gute Laune. Gerade bei diesen ganzen Horrornachrichten, ne?
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und dann sage ich es nochmal, man kann das Buch bestellen bei euch auf der Webseite sonnenmärchen.de. Man kann es im Buchhandel finden und es erschien beim Ökom Verlag. Vielen, vielen Dank. Das war Michael Bukowski, Sachbuchautor und Speaker, und Karl-Heinz Remmer, Solarpionier, ebenfalls auch PV Magazine Herausgeber und vieles, vieles mehr. Vielen Dank euch beiden.
Ebenfalls vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie so lange zugehört haben. Wenn Ihnen unsere Podcasts gefallen, dann liken Sie diese doch auf den entsprechenden Plattformen. Wenn Sie Kommentare und Anmerkungen haben, schicken Sie gerne eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Unsere Webseite finden Sie auf www.pv-magazine.de und wir haben einen täglichen Newsletter, mit dem wir Sie gerne jeden Morgen informieren, was es Neues gibt. Vielleicht auch in Richtung Sonnenmärchen, denn es geht ja auch noch weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.